Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zu Über Pop Folge 17. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich über zwei Filme, die nicht nur gemeinsam haben, dass ein paar Augen vom Filmplakat schaut, sondern noch etwas mehr, auch wenn man auf den ersten Blick denken könnte, die Filme könnten eigentlich unterschiedlicher kaum sein. Das eine ist der Horrorfilm Get Out von Jordan Peele, der seit letztem Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Und das andere ist die Dokumentation I Am Not Your Negro, basierend auf einem Essay des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin. Dieser Film war bei den vergangenen Oscars auch als beste Dokumentation nominiert und läuft aktuell auch in einigen Programmkinos. Ich bin nicht ganz sicher, wie lange schon und wie lange noch. Das wird, glaube ich, etwas schwieriger, den zu sehen. Allerdings Get Out läuft, glaube ich, ziemlich flächendeckend in allen großen Kinos. Wir führen im hinteren Teil eine Diskussion über Get Out inklusive Spoiler. Da machen wir eigentlich eine kurze Pause vorher und ich werde auch nochmal warnen. Und das heißt, wer den Film noch nicht gesehen hat und nicht gespoilt werden möchte, kann an der Stelle ja abschalten. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst, da wir tatsächlich beide in einem Raum saßen und in Berlin zusammen aufgenommen haben. Und jetzt geht's los. Okay, gut, dass ich nachgeguckt habe. ich wollte nur mal nachgucken, ob dieser Raoul Peck, der Regisseur von I Am Not Your Negro, weil ich hatte irgendwie die Erinnerung, dass er Franzose ist, aber der ist offenbar Haitianer. Hm. Aber weil das nämlich auch so eine Art belgische Koproduktion war. Der, ja. Also, ja, wir sind hier schon quasi so halb im Gespräch. Und zwar heute etwas anders. Und zwar sitzen wir beide tatsächlich gegenüber voneinander im gleichen Raum, hier im Hotelzimmer in Berlin-Neukölln.
Da ist heute mal die Klangqualität ein bisschen besser.
Weiß ich noch nicht. Das ist eher so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen verhalter, weil wir halt beide um das gleiche Mikrofon rumsitzen. Das ist immer so ein Rauschen. Sagen wir so, aber du hast wenigstens nicht diese Skype-Artefakte so drin. Ja. Und zwar waren wir gerade eben im Kino und haben I Am Not Your Negro gesehen, die Dokumentation vom besagten Raoul Peck, basierend auf einem Manuskript von James Baldwin, amerikanischen Schriftsteller und Sozialkritiker, das klingt so blöd. Also auf jeden Fall, ja doch, Social Critic steht es in Wikipedia, aber Sozialkritiker ist so ein blödes Wort. Naja, in dem Film geht es im Endeffekt um schwarze Amerikaner und worum geht's?
Es geht. Wobei man muss ja direkt dazu sagen, es ist eine Dokumentation, aber es ist ein Film, der auch sehr stark erzählt ist von ihm selbst.
Genau.
Also man gewinnt den Eindruck, es würde ein komplettes Manuskript von ihm vorgelesen, von Samuel L. Jackson sogar. Dem ist ja nicht der Fall. Also ja. Wie man dann am Ende erfährt, aber es ist eine durchgehende Narration. Also James Baldwin erzählt den Film selbst und der Rahmen ist, dass er die Geschichte von Malcolm X und Martin Luther King Jr.
und Medgar Evers, heißt der Dritte.
Medgar Evers erzählt. Die also alle drei schwarze Menschenrechtler, die alle drei ermordet worden sind um 1968. Ich weiß nicht, ob im Jahr 1968 auch alle drei tatsächlich,
aber nee, auf jeden Fall. Martin Luther King war später. 68. Ich sag's dir ganz genau. Martin Luther King 68. Malcolm X war, glaube ich, 65. Ja, und der Medgar Evers war 63.
Da, so früh so war er.
Ja, und der Film basiert auf einem unfertigen Manuskript, das James Baldwin vor seinem Tod wohl noch so als Outline geschrieben hat mit dem Titel Remember This House. Das war eben so quasi so sein ja, sein, sollte sein Text werden zum Thema Race und zum Thema also zum Thema Civil Rights, und er macht das halt eben anhand der drei Geschichten, anhand der drei seiner Wegbegleiter, der seiner Freunde und also eben Civil Rights
Aktivisten. Im Film wird es ja sogar recht großspurig genannt, so erzählt die Geschichte Amerikas anhand dieser drei Schicksale. So.
Genau.
Also auch ein recht ambitioniertes Projekt.
Ja, was auch ein bisschen problematisch ist, dass wir beide da jetzt heute als weiße Deutsche jetzt über diesen Film reden. Oder als weiße Mitteleuropäer. Wir haben nachher noch ein anderes Thema, und zwar reden wir später noch über einen zweiten Film, der im weitesten Sinne auch mit dem Thema Race zu tun hat und dem Thema Schwarz und Weiß, nämlich Get Out von Jordan Peele, aber dazu später dann mehr. Grundsätzlich, wie hatten dir I'm Not Your Negro gefallen? Also der war ja auch nominiert für den Oscar als beste Dokumentation für 2016.
Ja, es ist halt, mir hat tatsächlich sehr gut diese Essay-Artigkeit gefallen. Man konnte der Erzählstimme sehr gut folgen, und es ist im Prinzip schon auch eine tiefschürfende Geschichte davon, wie es African Americans in den USA geht und was also setzt so bei der Rassentrennung ein, und es gibt auch sehr viele so historische Filmaufnahmen, wie zum Beispiel halt die schwarze Schüler in Arkansas zur Schule eskortiert werden von der von der Nationalgarde oder von der Polizei. Mhm. Also so die sind alles so Szenen, die einen ziemlich aufrütteln, so, oder wo es wird einem ziemlich stark einfach nochmal vor Augen geführt, was einfach diese Segregation bedeutet hat und was diese Ungleichbehandlung weiß-schwarz, so was das und wie tief das auch in die Verfasstheit dieser betroffenen Menschen auch einfach eingeht. So, das hat der Film ziemlich eindrücklich demonstriert, finde ich. Dass es halt dann auch am Ende einfach darum geht, dass eine Realität dadurch geschaffen wird. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so auch ein wörtliches Zitat. Wie du halt geboren wirst, dass du halt als Schwarzer in den USA in den meinetwegen 40er oder 50er Jahren geboren wirst, bist du automatisch einer Welt ausgesetzt, die nur von weißen Charaktere bestimmt wird. So.
Ja.
Also er führt da sowas wie John Wayne oder so an.
Genau, und das ist nämlich entscheidend, weil der Film, der ist halt eben so montiert, also es ist so, also Gerüst ist dieses Skript von James Baldwin, und das wird dann eben zum größten Teil von Samuel Jackson halt also aus dem Off vorgelesen, und das ist dann, wird dann kombiniert mit historischen Aufnahmen, aber eben auch mit aktuellen Bildern, also mit Bildern von diesen Black Lives Matter Protesten und auch Bildern von den jungen oder männlichen, allgemein jungen schwarzen Männern, die von der Polizei unbewaffnet umgebracht worden sind.
Und ja, also das ist so einer von zwei Dingen, die halt dann einem wirklich übel aufstoßen. So, zum einen sind es so, was er ja ganz oft bringt, so historische, so Werbetafeln, so oder wo halt die Schwarzen so als die Küchengehilfen und Diener und Servants und so dargestellt werden und halt einfach nur so Karikaturen sind, die dauernd grinsen und irgendwie gute Laune haben und so quasi so die Maskottchen sind für die Weißen. Und dann aber halt wirklich diese Aufnahmen der Polizeigewalt, sowohl in den 60er Jahren, als halt auch einfach 2014 Ferguson, Trayvon Martin, was da halt abging. Da hat man, also natürlich ist jeder Film und jede Art von Dokumentation führt ja auch so ein bisschen und lenkt auch den Blick. Aber wenn man da drin sitzt, man kriegt wirklich den Eindruck, es hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist immer noch genau dieselbe Scheiße mit Polizisten, die absolut auch noch umso stärker jetzt heutzutage hochgerüstet in so Panzern drin sitzen.
Ja, das fand ich auch, das waren auch die schlimmsten Bilder. Wurde eben diese
und einfach und dann auf schwarze Menschen einprügeln. So.
Ja, also das ist eben so unterm Strich das, was halt irgendwie dieser Film macht, ist, er zeigt, wie aktuell diese Gedanken, diese Ideen von James Baldwin heute noch sind. Jetzt muss ich kurz schauen, wann Baldwin angefangen hat, das zu schreiben. Tja, ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute, das war wohl kurz vor seinem Tod, also muss in den 80er Jahren gewesen sein.
Ja, er sagt irgendwann, dass er so Mitte 50 ist. Das erwähnt er relativ am Anfang.
Mhm. Ja, wobei, da bin ich nicht sicher, weil das könnte halt eben auch sowas sein, weil James Baldwin ist gestorben im Alter von 63. Mhm. Der Film benutzt eben auch Auszüge aus anderen Artikeln, die er anderswo veröffentlicht hat. Mhm. Was ich aber fast noch die stärksten Szenen waren die Sequenzen, wo man tatsächlich irgendwelche Talkshow-Auftritte oder öffentliche Reden von James Baldwin genommen hat, wo er eben bei gefilmt worden ist. Also es war eine längere Rede wohl im Cambridge University Debate Club, wo er wohl in den 60er Jahren eine Rede gehalten hat. Und dann damit endet, das ist auch sehr interessant, endet damit, dass er Bezug nimmt auf eine Äußerung von Robert Kennedy, der zu dem Zeitpunkt, also kurz davor war, zum Präsidenten zu kandidieren. Es war kurz bevor er umgebracht worden ist. Und der davon spricht, dass es wohl in 40 Jahren möglich ist, dass es einen schwarzen Präsidenten geben könnte. Mhm. Und James Baldwin dann relativ, sagt, dass Amerika gar nicht das wäre, was es heute wäre, wenn es eben, weil es beruht halt auf der Sklaverei. Amerika würde es ohne die Sklaverei nicht geben. Und jemand wie Robert Kennedy kann dir nichts innerhalb von ein paar Jahren es schaffen, Präsident zu werden. Und die Amerikaner, die African Americans, die quasi seit 400 Jahren darunter zu leiden haben, gegen ihren Willen Amerika gebracht zu haben, die müssen sich noch 40 Jahre lang gut benehmen, damit sie dann vielleicht ausschicken dürfen. Ja. Das fand ich schon eine ganz starke Äußerung. Das wird dann eben dann kombiniert mit Bildern von Obama am Tag seiner Amtseinführung mit Michelle zusammen. Mhm. Das ist, es scheint interessant, einerseits das Prophetische von Robert Kennedy, dass er das relativ tatsächlich ziemlich gut trifft mit den 40 Jahren. Es sind noch ein bisschen länger, bis Obama gewählt wird, aber diese Äußerung von James Baldwin, was das eben heißt, also dieses großspurige, ja, ich denke, dann ist das möglich. Mhm.
Aber also, er entlarvt das ziemlich gut und da stimme ich dir auch zu, dass er da halt einfach eine dass das extrem gute Szenen sind, in denen man James Baldwin selbst reden sieht, weil er auch einfach einen sehr markanten. Er hat ein sehr markantes Gesicht auch. Man ist sofort gebannt, wenn man ihn irgendwie reden sieht, weil er sehr markante Gesichtszüge hat. Aber er redet auch einfach ganz unabhängig
davon. Also er hat schon ein ziemliches Charisma, finde ich. Also
er spricht ja komplett frei. Mhm. Und er spricht so, man kann ihm so gut folgen. Er spricht wie gedruckt und es ist einfach alles absolut perfekt argumentiert.
Ja.
Also mit einer messerscharfen Argumentation und auch dieses, wie er Robert Kennedy halt quasi auf den Kopf stellt. Das ist auch keine rhetorische Wolte oder so. Es ist einfach, er bringt es halt wirklich auf den Punkt, so was das eigentlich in Wirklichkeit bedeutet, so was Robert Kennedy da gesagt hat. Weil er sagt ja so, die Leute in Harlem, die haben dann nicht gejubelt, als der das gesagt hat, weil die wussten genau, so ist es halt mit den Schwarzen, dass die seit 400 Jahren darunter zu leiden haben. Und es ist einfach
nicht... Ja, eben und die Perspektive haben sie ja trotzdem nicht.
Dann so, dass in 40 Jahren einer Präsident sein kann.
Der andere Teil, der immer wieder dazwischen geschnitten wird, ist ein Auftritt in der Dick Cavett Show, wo er eben interviewt wird. Und da erzählt er, das muss man kurz sagen, dass James Baldwin irgendwie länger als 10 Jahre, ich bin nicht genau ganz sicher wie lange, im Exil gelebt hat und in Frankreich, nach Frankreich ausgewandert ist. Und der ist wohl, glaube ich, so...
1948 muss das gewesen sein.
Ja, und der ist auf jeden Fall bis in die 60er Jahre da geblieben. Und der sagt eben da, er hätte, also aus Amerika ausgewandert ist. Er hätte nach Timbuktu gehen können oder, ich weiß nicht, was er noch sagen hätte, ich glaube, irgendwas Asiatisches noch. Mhm. Er hätte überall auf der Welt hingehen können und er wäre überall auf der Welt eher besser behandelt worden als in den Vereinigten Staaten. Das finde ich auch noch interessant. Also, dass er wirklich, er hat sich auch in Paris überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, über sein Schwarzsein. Und hat da dann Ja, also ich glaube, er hat sich aber auch bewusst ein Stück weit zurückgezogen, auch aus der amerikanischen Öffentlichkeit und aus dem amerikanischen, also hat sich auch davon abgewendet.
Ja, ich glaube, das ist, was von dem Film auch bleibt, ist, dass einfach dieses Race-Problem einfach so fundamental mit der Geschichte Amerikas verknüpft ist, auch und mit der Selbst. Und das kommt ja auch relativ am Schluss nochmal raus, mit dem Selbst, dass auch der Blick auf den Negro, wie es ja auch immer wieder heißt, so, dass man jemanden als Negro identifiziert, fällt viel mehr zurück auf den, der das sagt, auf den Weißen,
der sich wobei, er benutzt ja auch das andere N-Wort, nicht Negro, sondern das härtere. Und er sagt nämlich auch, dass ich bin das nicht, sondern du machst mich dazu.
Genau.
Also, und wenn du das zu mir sagst, dann liegt das daran, dass du mich in dieser Position brauchst. Also, das ist ja wieder dieses Konzept von der ich definiere ein Other, also ein
Othering,
ein Gegenüber, ein Feindbild oder ein wie auch immer, also ein mir ein Gegenstück oder wie auch immer, von dem ich mich abgrenze und über das ich mich hinweghebe und dass ich herunterschaue.
Und das wurde mir da nochmal richtig, also das fand ich echt eine gute Leistung von dem Film, das so zu zeigen und nochmal. Und dass er auch an einer Stelle auch einfach sagt, hey, die Welt ist nicht weiß, so, das ist nur eine Fiktion, dass halt das Weiße so das Normative ist.
Ja,
die Welt ist absolut anders, als es so eine weiße Vorstellung definiert oder sagt dann in diesem Moment.
Was ich da noch einwerfen wollte, nämlich was der Film nämlich auch macht, ist, er hat ganz viele Filmsequenzen drin. Und das passt nämlich dann auch am Schluss, sagt er nämlich, ich bin aufgewachsen in der Welt, die fast zu 90% oder noch größer weiß ist, weil er ins Kino geht und er sieht da weiße Menschen. Und er gibt dann auch so eine Sequenz, wo er sich an so ein Musical aus den 30er Jahren erinnert, das er als Kind im Kino gesehen hat. Und die weiße Hauptdarstellerin, er hat das gar nicht als weiß wahrgenommen und er hat dann eine schwarze Frau gemeint, die sah genauso aus für ihn wie die Frau aus dem Musical, obwohl sie schwarz war. Aber was aber diese Filmsequenzen, die waren teilweise einfach, war das einfach sehr viel weiß. Ich erinnere mich dann so komische, irgendwie so eine Tanzszene, die nach so einem Urlaubsszenario aussah, wo lauter so weiße junge Menschen in Badeklamotten getanzt haben. Da war es jetzt im Zusammenhang nicht mehr so ganz. Aber ein Film, also auch in der 30er-Jahre-Verfilmung von Onkel Toms Hütte kommt auch drin vor.
King Kong.
Die weiße Frau. Ja, ist klar, auch natürlich. Da fällt mir ein, ich glaube sogar in diesen 30er-Jahre Onkel Toms Hütte, da waren glaube ich sogar Darsteller in Blackface drin. Ich glaube, da waren sogar weiße Darsteller, die jetzt schwarz geschminkt waren.
Das kann gut sein.
Der Film, den er aber auch noch konkret kommentiert, ist der, der auf Deutsch, ich habe jetzt normalerweise den deutschen Titel noch parat, Flucht in Ketten. Der heißt auf Englisch irgendwas mit in. Aber da geht es eher um zwei Häftlinge, die gemeinsam fliehen. Und das ist ein Schwarzer und ein Weißer.
Sidney Poitier ist der Schwarze.
Genau, und da gibt es eben diese Szene, da sind sie schon nicht miteinander gekettet. Und der Schwarze schafft es auf den Zug und der Weiße schafft es nicht. Also der Schwarze versucht, ihn noch mit draufzuziehen. Und der Schwarze springt dann aus Solidarität wieder vom Zug ab.
Mhm.
Und das kommentiert James Baldwin dann damit, dass das für den weißen Zuschauer gemacht ist, der dann quasi Mitgefühl oder quasi dann sich freut, dass der Schwarze Mitgefühl mit dem Weißen hat, wobei jeder schwarze Zuschauer sagen würde, ey, sei doch froh, dass du ihn los bist und bleib auf dem gottverdammten Zug.
Tolle Analyse. Also das, da hat man auch gemerkt, er ist auch einfach ein Kulturkritiker und hat da so einen Blick darauf, Populärkultur zu analysieren. Das war einfach auch richtig faszinierend.
Ja, also was der Film vor allen Dingen, also unter was für mich so bleibt, ist, der Film macht nochmal sehr stark deutlich, wie wenig halt, also es gibt ja Leute, die allen Ernstes behauptet haben, mit der Wahl von Barack Obama sei irgendwie Rassismus in Amerika erledigt. Die Tatsache, dass eben die Äußerungen von James Baldwin genauso noch zu den Nachrichtenbildern von heute passen, wie zu denen aus den 60er Jahren, fast sogar noch besser, das zeigt eben, dass es eben dem nicht so ist. Eine andere Dokumentation, die genauso wie I'm Not Your Negro auch jetzt bei den vergangenen Oscars für die beste Dokumentation nominiert war, ist die Dokumentation 13th. Ich glaube, die habe ich auch schon mal erwähnt in einer Folge. Der ist von Ava DuVernay, die diesen den Film gemacht hat, Selma, auch über Martin Luther King. Hm. Und die hat jetzt für Netflix eben diese Dokumentation gemacht über das 13. Amendment. Mhm. Das 13. Amendment, will ich nicht lügen, ist das 13. Amendment, das die Sklaverei abschafft? Ich bin nicht mehr 100% sicher, aber da ist es nämlich so, dass das 13. Amendment wohl besagt, dass Sklaverei verboten ist, es sei denn, also gezwungene, also Zwangsarbeit sozusagen, verboten ist, außer als als Strafe für ein Verbrechen. Mhm. Augenblick. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, das 13th Amendment ist die Abschaffung der Sklaverei. Und da geht es in dieser Dokumentation geht es eben um das amerikanische Justizsystem und über die Tatsache, dass eben seit Abschaffung der Sklaverei es immer wieder Wege gefunden wurden in der Politik und so weiter, die dazu geführt haben, Schwarze zu marginalisieren und die dazu führen, dass eben der Großteil der amerikanischen Gefängnisbevölkerung, allein das Wort schon, also der Gefängnisinsassen eben schwarz sind und also zumindest sehr unverhältnismäßig viele. Ist auf Netflix, kann ich nur empfehlen, das kann man sich auch mal anschauen. Und ansonsten lohnt es sich vielleicht einfach mal diese Reden von James Baldwin auf YouTube zu suchen, weil ich bin ziemlich sicher, dass man sich die da angucken kann. Mhm. Also weil ich weiß nicht genau, wie lange der Film jetzt schon im Kino läuft und in wie vielen Kinos der noch zu sehen ist. Ich glaube, der ist doch eher speziell oder nicht so leicht zu kriegen.
Ich habe noch zum Abschluss zwei Literaturtipps.
Ja.
Oder zwei Tipps auch zum Weiterlesen. Es gibt in der Leipziger Literaturzeitschrift Edith, der vorletzten Ausgabe, das war die Nummer 70, ist tatsächlich eine kurze Reportage von James Baldwin abgedruckt in der deutschen Übersetzung, die heißt Fremder im Dorf. Mhm. Erzählte davon, dass James Baldwin in den 50er Jahren als zu Besuch in der Schweiz war,
ach,
im Walliser Badeort Leukerbad, und da offenbar seiner Meinung nach als erster Schwarze überhaupt dieses Dorf betreten hat und dann darüber so einen kurzen Text geschrieben hat, so in den frühen 50er Jahren. Lohnt sich mal nachzulesen. Kann man auf editonline.de, glaube ich, ist die Ausgabe noch zu bestellen. Und natürlich auch, was so zu dem Thema ziemlich gut passt, ist so der mit dem, ich glaube, jetzt inzwischen schon vor 2 oder 3 Jahren mit dem Man Booker Preis ausgezeichnete Roman The Sellout von Paul Beatty. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal empfohlen habe.
Kann sein, dann komme ich bekannt vor.
Auf eine sehr zynische, sarkastische Art und Weise so die Geschichte eines Schwarzen erzählt, der als Sohn eines Sozialwissenschaftlers in so einem sehr dörflichen Stadtteil von Los Angeles aufwächst, wo halt sein Vater so ein bisschen so eine das Sagen hat und da so alles so ein bisschen unter Kontrolle hatte, und dann stirbt dieser Vater und der Erzähler kommt auf die verrückte Idee, als Schwarzer die Sklaverei wieder einzuführen. Und dann halt hält sich einen Hausangestellten, der früher bei den Little Rascals als Schauspieler gespielt hat und nur in dieser Rolle des Novelty-Schwarzen so wirklich sich wohlfühlen kann und das genießt dann so als Sklave oder sich von ihm wünscht, ausgepeitscht zu werden und so Dinge. Also es ist absolut...
Es ist eine Satire, ne?
Bitterböse, schwarzer Humor, und der hat aber auch absolut aktueller Kommentar auf das ganze Thema Race ist in den USA. Also auch sehr, sehr komisch, sehr, sehr hilariously komische Szenen, aber es auch bleibt einem auch das Lachen durchaus im Halse stecken. Also das Paul Beatty, das Sellout ist erschienen im...
Ja, gut, das ist die Frage. Der amerikanische Verlag ist Farrar, Straus und Giroux.
Ja.
UK One World, also in Großbritannien One World Publications, das ist wahrscheinlich auch noch die Taschenbuchversion, die man bei uns bekommt, wenn das schon im Taschenbuch erschienen ist. Und auf Deutsch?
Deutsch noch nicht erschienen.
Achso, das ist nicht auf Deutsch erschienen. Okay. Oh. Ja. Ja, das wäre dann quasi der erste Teil der Folge. Und im zweiten Teil wollen wir über den Film Get Out sprechen von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jordan Peele. Dazu muss ich sagen, also ich habe, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder im Jahr davor, angefangen Key and Peele zu gucken. Key and Peele sind zwei schwarze Comedians, die früher bei Mad TV waren und aus dieser Chicagoer Impro-Comedy-Szene so stammen und erst also mit Mad TV berühmt geworden sind und dann auf Comedy Central mit Key and Peele ihre eigene Sketch-Comedy-Sendung bekommen haben. Und die spielen auch in der ersten Staffel Fargo, spielen die tatsächlich auch mit. Das sind die beiden schwarzen FBI-Agenten. Hm. Was aber ein bisschen komisch ist, weil wenn man die kennt, ist das ein bisschen seltsam, wenn man die auf einmal in so einer ernsthaften Rolle sieht. Naja, und die haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon einen Film rausgebracht, in dem sie beide die Hauptrolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie den auch geschrieben haben, aber das war so eine Action-Komödie namens Keanu, wo es irgendwie, das war so eine Gangster-Klamotte irgendwie, der eine ist irgendwie voll der spießige Familienvater und sein Kumpel ist, oder sein Cousin ist Kiffer und dann wird die Katze von dem Kiffer geklaut und dann machen sie sich darauf, die wieder zu kriegen und werden dann in die Unterwelt verstrickt. Und der Film war ganz nett, aber das war halt irgendwie auch kein richtiger Key and Peele-Film. Achso, dazu die Serie, die Comedy-Serie Key and Peele wurde halt irgendwie ja nicht abgesetzt, aber die haben sie zu Ende geführt und haben dann irgendwie abgeschlossen und gibt keine neuen Folgen mehr. Naja, aber was sich seit letztem Jahr, also seit letztem Jahr wurde angekündigt, dass eben Jordan Peele dieses Jahr im Februar sein Regiedebüt veröffentlichen wird, und zwar einen Horrorfilm namens Get Out, bei dem er das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie geführt hat. Kurz, also der Film ist ja auch erst bei uns jetzt erst am vergangenen Donnerstag angelaufen, also da ganz ziemlich genau oder fast 3 Monate nach seinem US-Start. Es geht um ein junges Paar, einen schwarzen Fotografen, gespielt von einem britischen Darsteller übrigens, Daniel Kaluuya.
Das war mir nicht klar, dass der Brite ist.
Ja, merkt man auch nicht. Mhm. Also der kriegt das mit dem Akzent ganz gut hin. Und seine Freundin, gespielt von Alison Williams. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, die Figuren heißen, sie heißt Rose und er heißt Chris. Und die fahren übers Wochenende aufs Land raus zum Haus ihrer Eltern, um da die Familie zu besuchen. Und wie es der Zufall so will, haben die Eltern veranstalten an dem Wochenende eine Gartenparty mit vielen Gästen und was eh schon so etwas awkward ist, weil er eben als Schwarzer da bei dieser weißen Familie zu Besuch ist und es von vornherein irgendwie als, also er fragt eben, wissen die, dass ich schwarz bin? Und sie hat es ihnen nicht vorher gesagt, aber sie meint, nein, meine Familie, die sind so liberal und das ist überhaupt kein Problem. Und dann ist der Film, lebt eben davon, mit dieser Awkwardness zu spielen und gerade eben nicht diesen krassen Rassismus zu zeigen, sondern eher dieses, die Eltern sind so entgegenkommt, dass das schon wieder unangenehm ist. Also der Vater, der irgendwie nach Ankündigung der Tochter sagt, dass er für Obama noch ein drittes Mal gestimmt hätte, wenn er denn gekonnt hätte. Und das ist halt eben auch was auf Deutsch gar nicht funktionieren kann. Aber er hat dann auch so eine komische Flexion bei der Sprache. Er sagt dann ja auch im Trailer, das ist sogar eine Szene, die im Trailer ist, wo er eben seine Tochter fragt, how long has this been going, this Thing. Mhm. Das ist halt so, so, da ist so ein leichter Twang drin.
Die sind auf so, eine eklige Art und Weise so super freundlich.
Und genau, so. Und die biedern sich so ein bisschen an. Mhm. Also, und das Ganze ist eben so die, die Ausgangssituation für dieses ganze Horror-Szenario. Also, weil, ich meine, da kann man drüber streiten, ob der Film wirklich ein Horrorfilm ist. Der Regisseur selber nennt es auch eher einen Thriller. Und auch ein Thriller mit eher einer sozial-satirischen Komponente. So würde ich das Ganze auch sehen. Und ich glaube auch, dass wenn man, also ich finde es schwierig, über diesen Film zu reden, ohne auf Spoiler-Territorium zu gehen. Wir versuchen uns aber erstmal mehr so allgemein zu halten, bevor wir dann kurz vor Schluss dann ans Eingemachte gehen und über alle Details sprechen.
Ja, ich würde sagen, so, man kann auch gut einsteigen in den Film so übers Pacing her, dass er halt so anfängt so mit diesem Beziehungsding und so und wir lernen jetzt meine Eltern kennen und wie ist es so da auf dem Land so und dann ist es, sind sie halt so ein bisschen so, man merkt schon, es ist irgendwie komisch, dass die so super freundlich sind, aber das erste Mal, dass man halt so denkt, wie ist irgendwas doch noch ein bisschen komischer, ist halt, dass halt diese beiden Hausangestellten dann auftauchen, also der Groundskeeper. Und die Haushälterin, die beide auf so eine bizarre Art und Weise so völlig statisch, so, also wie hypnotisiert.
Ja, oder wie Roboter so, oder so.
So. Genau, robotermäßig. Da gibt es mehrere Szenen, wo die Haushälterin halt so ganz steif und so vorbeihuscht und so auch so ein bisschen so nebulös grinst und man weiß nicht genau, was los ist. Und dann so das erste Mal, so dass es halt dann wirklich so ein bisschen in Richtung Spannung geht oder auch so Jumpscare-mäßig, dass halt er geht nachts raus zum Rauchen.
Genau, ja.
Stellt sich in den Garten und man sieht auch schon so, dass hinter ihm so die Haushälterin so rumläuft und so aus dem Fenster guckt, so ganz.
Ja, beziehungsweise er sieht die Haushälterin, die sich aber selber nur im Fenster spiegelnd anguckt. Und er beobachtet sie und dann kurz danach, das ist auch eine Szene, die im Trailer ist. Das ist
Trailer ja auch schon kennt, rennt der Groundskeeper auf ihn zu, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und biegt dann so genau vor ihm so rechts ab und rennt weg. Worauf er ihn ja auch zur Rede stellt am nächsten Tag und dann ihn nicht zu reden, er versucht so ein bisschen dann mit ihm zu quatschen, was aber auch nicht richtig klappt.
Ja, er versucht eben so auch dieses, ich bin ja froh, dass es hier noch andere Schwarze gibt und der kann halt eben überhaupt nicht zu denen, mit denen connecten.
Die reagieren halt völlig trocken oder steif und so und dann entschuldigt er auch, sorry, if I scared you with my training yesterday, so irgendwie, dass er halt so gesagt, er wäre halt gejoggt und so und das.
Was aber sehr seltsam ist, weil er, glaube ich, in voller Montur, in voller Arbeitskleidung Montur, oder in Hemd und Sakko.
Joggen, was er macht da, ja. Also die verhalten sich, kurz gesagt, extrem seltsam. So. Und das ist so das erste Mal, wo dann ich würde auch fast sagen, dass der Film so ein bisschen in zwei Hälften fällt.
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwann ist halt die Katze aus dem Sack so, aber das ist.
Aber dazwischen steht ja noch dieses Familienfest.
Genau, aber das finde ich auch schon, da wird es auch schon schwierig, darüber zu reden, ohne in die Spoiler zu gehen. Also was.
Ja, es ist echt ein Film, wo man ganz, ganz schwierig. Ganz schwer nur drüber reden kann, ohne jetzt das wirklich den Twist zu verraten. Genau. Was, glaube ich, auch schade wäre, weil. Ich finde schon, dass einige Leute, die das jetzt vielleicht hören, den Film auch sehen sollten und sich diese Überraschung nicht nehmen lassen sollten.
Ja. Ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt schon machen. Also vielleicht noch mal grundsätzlich. Hat er dir denn gefallen?
Ich fand den Humor gut. Ich fand die Art und Weise, wie diese Frage nach dem Rassismus so am Anfang so gestellt wird, so wie reagieren jetzt die Eltern und so. Und dass er dann auch in Bezug dann auf die ganzen Gäste, die da unten, dass er sich immer so merklich awkward fühlt. So, immer so guckt und grinst und so. Und dann, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren, ich mache jetzt ein paar Fotos und so. Das, also von der schauspielerischen Art her finde ich das extrem gut gemacht. So auch, dass so diese, er wird so quasi rausgezogen und in so ein Setting reingestellt, wo er sich überhaupt nicht wohl fühlt. So.
Ja, was übrigens interessant ist, weil. Ich saß gestern Abend im Kino in Köln mit, ich glaube, ausschließlich Weißen. Und man eben halt eben dann so da als jetzt wieder als weißer Mitteleuropäer da sitzt und sich in dem Fall tatsächlich aber auch mit dem schwarzen Protagonisten identifiziert. Und das ist halt, ja, also die Komik ist finde ich, ziemlich stark. Also diese Überzeichnung von diesen, ja, diesen überaus feinfühligen, fast so, also heuchlerischen Linken, also Liberals im amerikanischen Sinne, die dann so sich so anbiedern. Also das kommt schon halt creepy rüber. Wobei man noch dazu sagen muss, der Film hat noch eine Eröffnungssequenz vor dem Vorspann noch, damit anfängt, dass ein Schwarzer durch durch so eine eine Vorort-Nachbarschaft läuft und sich und auf der Suche ist nach einer Adresse, jemanden besuchen will, telefoniert und kurz danach eben ein Auto neben ihm hält und dann Schritttempo mit ihm mitfährt und dann dreht er um und dann, naja, aber das ist so die erste Horrorsequenz und dann dauert es halt eben eine Weile, bis quasi eigentlich Horrorszenario aufgebaut wird. Was mich ein bisschen gestört hat, jetzt in Bezug auf was Horrorkonventionen angeht, das sind die Jumpscares. Also der Film hat so 3-4 Jumpscares. Also es gibt einmal so einen harmlosen, ist auch schon im Trailer, mit dem Reh, das die anfahren. Aber das ist halt eben auch nur so, das ist auch so ein Horrorfilm-Klischee. Ne? Also die sind unterwegs im Auto, sie fährt, er sitzt auf dem Beifahrersitz, unterhalten sich und sie necken sich so und dann auf einmal macht es zack und sie haben ein Reh angefahren, das irgendwie auf die Fahrbahn gelaufen ist. Und das ist noch so eine Horrortrope, weil er läuft dann noch so in den Wald rein.
Und ja, das ist so ein bisschen so wie so ein Red Herring auch fast.
Ne?
So
ganz genau, du wirst da auf eine falsche Fährte gebracht.
Meter Jumpscare.
So weil das eigentlich...
So, da passiert jetzt was, aber eigentlich passiert ja erstmal nichts.
Das eigentlich Unangenehme kommt nämlich erst danach und das ist der Polizist, der dann kommt und dann eben auch seinen Führerschein oder seinen Ausweis sehen will, obwohl er gar nicht gefahren ist. Und ja. Er ist sofort compliant und hängt bereitwillig seinen Ausweis aus. Und seine Freundin ist aufgebracht und ist aber auch so diese typische weißes privilegiertes Verhalten. Sie wirft sich halt in die Bresche und setzt sich für ihren Freund ein und meint, der Polizist habe nicht das Recht, aber benimmt sich in einer Art und Weise, was man als Schwarzer in Amerika nie machen könnte. Mhm. Weil du dann direkt Ärger bekämst, wenn du den Polizisten sagst, dass was er sagt, Bullshit sei. Mhm. Also, ja, also das ist aber auch eine Szene, die im Kontext des Gesamtfilms auch nochmal eine andere Bewandtnis hat, aber da würde ich auch dann erst nach der Spoiler-Schwelle drauf eingehen. Nee, aber der Film hat eben in dieser Sequenz, ich glaube, das ist vor allen Dingen in der Sequenz, in der Szene, wo er vor die Tür geht zum Rauchen und die Haushälterin im Hintergrund langläuft, da gibt es einmal das ist so ein klassischer Jumpscare, der keiner ist. Also ich finde, es ist absolut in Ordnung, wenn man einen Jumpscare macht, wo man, also ich finde es eigentlich eher besser, wenn man auf diese Stille und dann laute Musik darauf komplett verzichtet. Und wenn dann nur so, jetzt wie zum Beispiel bei diesem Reh, wo man halt quasi den Schrecken auf dem Publikum den Schrecken vermitteln will, den die Figuren haben. Mhm. Aber wenn quasi was im Hintergrund ist, was die Figur gar nicht mitbekommt, dann muss man nicht das Publikum erschrecken. Dann ist das schon creepy und unheimlich genug, wenn man die Haushälterin im Hintergrund sieht, ohne den Effekt. Mhm. Und das ist aber nur wirklich so Kleinigkeiten. Weil so
ja, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen eher so auch tongue-in-cheek. So auch.
Das kann sein, ja.
Also dass er auch dann sagt, so hey, ich mache jetzt so einen Horrorfilm-Effekt, aber ich bin ja jetzt kein Horrorfilm.
Ja.
So, ne? Der, pass besser auf, was jetzt noch passiert.
Ja, der Film ist auch ist produziert worden von Blumhouse. Ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Experte, aber die haben unter anderem die Paranormal Activity-Filme zu verantworten gehabt. Und aber auch, der ursprüngliche Paranormal Activity war ja tatsächlich mal noch innovativ. Und dann wurde das halt eben das immer wieder Gleiche. Und ich glaube, die haben auch ansonsten jetzt eher nicht so die tollen Sachen gemacht. Wobei, ich glaube, The Witch war auch von denen, das habe ich aber nicht gesehen im letzten Jahr.
Der ist sehr gut, also auf den schwöre ich. Ja,
ja. Also Get Out sei an der Stelle empfohlen, ist noch relativ frisch im Kino, läuft auch glaube ich, auch in vielen großen Kinos und wenn man auch mit ein bisschen Glück halt eben auch auf Englisch. Und ich würde auch sagen, das ist ein Film, der sich definitiv lohnt, den auf Englisch anzuschauen, um eben noch stärker diesen Kontrast zu haben, schwarz-weiß und die Art und Weise, wie die Menschen sprechen und so weiter.
Für mich gibt es nur einen halben Daumen hoch, aber das ist eher, liegt eher in der zweiten Hälfte, auf die wir jetzt, glaube ich, nach dem...
Okay, also das, wo es wirklich dann so ins Eingemachte geht, so in Horror und so weiter, das, also wo es wirklich, okay, dann bin ich mal gespannt. Aber dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann jetzt einfach ausmachen. Und ansonsten nur wer den Film eh nicht sehen möchte oder den Film schon gesehen hat, der kann jetzt getrost weiter zuhören.
Zuerst hört ihr jetzt den Trailer zu Get Out oder zumindest einen Teil davon und danach folgt unsere Spoiler-Diskussion.
You got your toothbrush?
Check.
Do you have your deodorant?
Check.
Do you have your cozy clothes?
Got that.
What?
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man.
I ain't never seen you like this before, bro.
Meeting families and taking road trips. Don't come back all bougie, man.
Come back, get your damn pants up to your damn stomach.
Achtung, es folgen Spoiler.
Get out.
Sorry, man.
Get out! Yo!
Also wie mit der zweiten Hälfte des Films habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich finde die... dieses Storyline, dieses so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen so eine Anleihe an Being John Malkovich.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Dieses, wir
müssen, was lustig ist, weil Catherine Keener in beiden Filmen spielt.
Also kurz gesagt, es ist einfach nur, eine, das jetzt mal in den Raum stellen, es ist einfach so, dass die Schwarzen, drei Schwarze sieht man ja da, glaube ich, die so komisch agieren. Es kommt ja später noch auf dem Fest, dieser mit dem Strohhut dazu.
Genau, der Logan King.
Und dann weiß man halt so, die wurden entführt, um die Körper als Wirte zu nehmen für die Gehirne von Mitgliedern dieser feinen, ehrenwerten Gesellschaft, die sich da versammelt, damit sie in deren Körpern weiter existieren. Und es stellt sich dann heraus, dass halt auch die Hausangestellte und der Groundskeeper Großmutter und Großvater von der Freundin sind und sie sozusagen als Lockvogel immer wieder Frischfleisch in dieses Haus gebracht
hat. Genau, weil das auch so eine Szene, die so ein bisschen on the nose ist, dass er dann da in so einem Verschlag unter so einer Dachschräge so einen Schuhkarton voller Fotos findet, wo ganz viele Fotos von ihren schwarzen Freunden sind, nachdem er sie am Anfang gesagt hat, dass er ihr erster schwarzer Freund ist.
Und ich glaube, der Punkt ist, man sieht dann ja auch, er wird ja in der ersten Hälfte des Films auch noch hypnotisiert, in der zweiten Hälfte wird diese Hypnose dann quasi nochmal aktiviert und er wacht im Keller auf, ist an einen Stuhl gefesselt.
Ja.
Und man sieht so, es wird jetzt gerade die Operation vorbereitet, dass der Schädel geöffnet wird.
Ganz genau.
Und das Gehirn. Und ich finde es zu trashig irgendwie. Einfach so diese Vorstellung.
Das ist halt so ein Horror-Klischee, meinst du? Diese
medizinische Horror. Das passt für mich nicht. Es wirkt aufgepfropft irgendwie, dass jetzt da tatsächlich ein verrückter Wissenschaftler, der ja der Vater tatsächlich dann halt ist, so Menschenexperimente macht, die absolut völlig... es ist ja völlig wahnwitzig auch.
Ja, aber das
und dass dann auch die Personen, mit denen man vorher zu tun hat, dann auch diese erkennbare Narbe dann auf der Stirn haben, so, dass dann auch nochmal gezeigt wird, so, da wurde jetzt der Schädel aufgemacht, es wurde das Gehirn rein, also das hat für mich nicht gepasst.
Ich fand es eine sehr stimmige Lösung und das ist vor allen Dingen auch die ganze Zeit im Film. Also vieles ergibt viel mehr Sinn, wenn du dann das hinterher nochmal dann drüber nachdenkst. Also der Gärtner, der Großvater ist, ist eben der, also bei der Führung, die der Schwiegervater, also Bradley Whitford mit dem Chris, zeigt er eben auch Fotos von seinem Vater und sagt, dass der Leichtathlet war und 1936 sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert hat, bei denen dann Jesse Owen quasi vor Adolf Hitler gezeigt hat, dass eben nicht die Arier die Herrenrasse sind, sondern mal eben am schwarzen Amerikaner am schnellsten, der schnellste Mensch der Welt ist. Und das ist halt eben, und dann gibt es nämlich noch eine ganz feine Sache, eine ganz, ganz kleine Einspielung, dass nämlich dann der Chris fragt, dass das bestimmt ein schwerer Schlag für ihn war. Und dann antwortet Bradley Whitford, ja, er ist inzwischen fast darüber hinweg.
Mhm.
Und er spricht der Gegenwart von ihm.
Mhm.
Ja, ja, er ist so wenig darüber hinweg, dass er nachts immer noch jetzt mit seinem schnellen, schwarzen, sportlichen Körper auch mal so spontan rennt. Also so sprintet.
Mhm. Das ist gut gemacht, ja.
Und die ganze Szene, diese Gartenparty, die wir jetzt nicht eingegangen sind, da merkt man eben, dass das eigentlich eine Fleischbeschau ist und alle ihn begutachten. Mhm. Und das eben als dieser Golfer, der ihn fragt, ob er das kann. Und du merkst, im Endeffekt gucken die alle, wäre der was für mich? Und dann
auch, ja, auch diese eine Szene, Black is in Fashion Now.
Ja, genau. Und die Frau, die Rose fragt, ob denn der Sex auch wirklich besser ist. Mhm. Nach dem Motto, habe ich ja denn dann demnächst auch. Und es ist eben auch dann sehr seltsam, dieser andere schwarze Gast, der dann da auftaucht, der sich eben auch ganz anders verhält. Und das ist halt eben auch, wenn du weißt, da steckt ein alter, weißer Mann drin, dann finde ich, ergibt das einen ganz anderen Sinn. Mhm. Also
ja, das macht natürlich das Verhalten schlüssig. Ja. Das macht auch das Verhalten der Haushälterin schlüssig, dass sie da, sie schaut sich ja immer wieder im Spiegel an und wie, als ob sie nicht fassen kann, dass sie jetzt so diese schöne, schwarze Haut.
Sie kontrolliert, glaube ich, auch ihren Haaransatz nach der Narbe. Das ist nämlich auch sowas,
was also du... Also es ist so, als ob sie halt noch nicht ganz allzu lange so...
genau.
Also. Ja, klar, das ist alles in sich, macht das, ist das schlüssig und so. Ich finde es nur trotzdem...
Also ich fand auch, das geht manchmal ein bisschen weit und das ist auch da, wo der Film dann auch wirklich dann so ein bisschen blutig wird. Also der Film ist auch in Deutschland ab 18. Da war ich auch nicht so ganz sicher, ob das gerechtfertigt ist, aber so am Schluss gibt es dann halt ein paar brutalere Szenen.
Es hat dann sowas also mit dem Hirschgeweih aufgespießt und
was auch alles, nicht,
alles ein bisschen splattermäßig.
Ich möchte noch mal eine Lanze brechen. Also ich finde, ich hatte sehr hohe Erwartungen an den Film und die wurden voll erfüllt und finde ihn wirklich sehr gut und mich freut es auch, dass der Film so erfolgreich ist. Hätte ich jetzt eigentlich noch nicht Spoilerteil erzählen können. Der Film hat nämlich der Film ist der erfolgreichste Originalstoff seit Blair Witch Project.
Mhm.
Also seit 1999 war kein Drehbuch, das nicht eine Adaption oder eine Fortsetzung ist, so finanziell erfolgreich in Amerika wie dieser Film. Er ist zusätzlich auch noch, war er vorübergehend der erfolgreichste Film von einem schwarzen Regisseur. Mhm. Der wurde aber jetzt getoppt der erfolgreichste, also der das stärkste Opening hatte, aber wurde getoppt von dem neuen Fast and the Furious Film, weil der ist auch von einem schwarzen Regisseur. Mhm. Aber Jordan Peele wird jetzt, glaube ich, auch direkt gehandelt für diverse Sachen, das ist halt irgendwie, dass der jetzt irgendwie Superheldenfilme oder sonst irgendwas machen könnte oder Star Wars oder was auch immer, was mich für ihn freuen würde, aber ich freue mich auch so darauf, was der noch für Filme machen kann, weil handwerklich ist der Film schon ziemlich rund und ich finde das Drehbuch halt eben auch sehr gut, also eben diese Kleinigkeiten, also
ich glaube, ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es für mich ein bisschen zu sehr, und ich glaube auch, dass dann einerseits diese trashige und splattermäßige Art und Weise, wie der Film auch in zwei Hälften zerfällt. Und das ist auch, es ist mir zu sehr so mit dem Holzhammer. Oder auch, weil es ja natürlich dann, wenn man den Film dann halt auch als, man kann den Film ja auch so als Parabel natürlich dann sehen, ne?
Ja, also
das es geht ist, ja um die... Das ist dann halt mir eine zu sehr... mit dem Zaunpfahl oder zu sehr so auf so hingedrückte Parabel irgendwie so. Also das wortwörtlich halt weiße in Schwarze reingepflanzt werden.
Ja, ich finde es eben keine Parabel, sondern es ist nur eine Überzeichnung, aber von einem, was es ja tatsächlich gibt, so diese Fetischisierung vom schwarzen Körper. Mhm. Also irgendwie, dass der Schwarze halt so besonders männlich, sportlich, leistungsfähig und was aber nochmal ein interessanter Aspekt ist, da der eben Fotograf ist, der trifft dann auf dieser Gartenparty auch einen Galeristen, den er kennt, der allerdings blind ist. Mhm. Was dann auch, da hält er sich auch mit dem so, ja, das ist die Ironie, der ist mir nicht verborgen, dass ich als blinder Galerist bin, aber ich habe einen Assistenten, der mir alles beschreibt. Und ich bin wirklich fasziniert von ihren Fotos. Ich bewundere ihr Auge und ich möchte gern ihr Auge haben. Ich wünschte, ich hätte ihr Auge. Und er ist eben dann auch der Sieger bei einer Auktion, was auch eine interessante Szene ist, denn um diesem ganzen der Party zu entgehen, gehen dann, während die anderen offiziell Bingo spielen, Rose und Chris eben spazieren und währenddessen gibt es eine Sequenz, die komplett still abläuft und so dagegen geschnitten ist, gegen die Unterhaltung.
Wo sie dann mit Handzeichen
verschiedene
Geldsummen zeigen.
Und das ist im Endeffekt, da steht ein großes Porträtfoto, das ist ein bisschen strange noch, ein großes Porträtfoto von ihm auf dieser
ja, man weiß auch nicht so, was es soll am Anfang.
Genau, aber das ist im Endeffekt, war das wie eine Art Sklavenauktion. Das fand ich halt eben auch im Nachhinein interessant. Und dabei ist eben dann dieser Galerist der Höchstbietende und soll dann später seinen Körper erhalten. Ist dir noch aufgefallen, dass der Schwarze, der auf der Gartenparty ist, das ist der aus der Anfangsszene?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ist das so?
Ja.
Also hast du das gecheckt? Oder?
Ja, genau. Das ist der, also in der Anfangssequenz eben dieser junge Mann, der da durch die Straßen läuft und der der wird nämlich dann vom Sohn des Hauses entführt. Das ist nämlich dieser weiße Sportwagen, der da ihn verfolgt und dann anhält. Dann wird er niedergeschlagen und in den Kofferraum geladen von jemandem, der so maskiert ist. Das ist der Bruder von der Rose, der das macht. Und
das ist dann halt dieser Missing Case, auf den sie dann stoßen.
Genau, und dann und die beiden kennen den nämlich, erkennen den wieder. Mhm. Und das ist auch nochmal nettes Gimmick, dass er eben dann versehentlich blitzt, als er mit seinem Handy ihn fotografieren will, und das seinem Kumpel zu schicken. Das ist übrigens auch interessant, dieser Kumpel, der ist so ein bisschen der Comic Relief des Films, der ist ein TSA-Agent, also Flughafensicherheit, und passt zu Hause auf den Hund auf. Ja. Und der ist halt schon misstrauisch und
der hat direkt die wildesten Befürchtungen.
Genau.
Das Witzige ist, dass halt am Schluss eigentlich alles so stimmt.
Alles, was er gemacht hat, vor Angst hatte.
Sex-Slaves.
Ja.
Sex-Slaves.
Ja, und das Ganze endet relativ blutig. Das große Finale ist eben, dass. Es wird noch darauf Bezug genommen, dass die Mutter vom Protagonisten, als er Teenager war, oder 11, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und sie kam nicht nach Hause und er hat nichts gemacht. Also er hat keine Hilfe gerufen, sondern hat einfach vor dem Fernseher gesessen und abgewartet. Und seine Mutter hat wohl verletzt im Auto gelegen und wenn er hätte eventuell verhindern können, dass sie stirbt. Was dann erklärt, als er die Großmutter in Gestalt der Haushälterin anfährt mit dem Sportwagen des Sohns, mit dem er flieht, kann er die nicht liegen lassen und lädt die dann auf den Beifahrersitz. Und die bewusstlose Frau,
aus schlechtem Gewissen. Weil er auch, aber da war ich mir auch nicht sicher, ob er dann schon weiß, dass sie auch...
Ja.
Dass sie auch ein Opfer dieses Experiments ist.
Ja, ja, natürlich, das weiß er.
Das weiß er in diesem Moment schon.
Und aber er hat trotzdem, erkennt er dann so ein Stück weit seine Mutter darin wieder, in ihr wieder, und will sie dann nicht liegen lassen. Aber dann wacht die dann auf und beschimpft ihn, you destroyed my home, dann haben sie noch einen Unfall. Und Allison Williams kommt mit dem Schrotgewehr hinterher. War sie zum Zeitpunkt, glaube ich, auch schon gestochen oder so, oder irgendwie, was war, irgendwann war die auch schon verletzt, meine ich. Und der Gärtner ist auch noch dabei. Mhm. Und er schafft es aber, den Gärtner, also den Großvater, in Zaum zu halten, indem er ihn nochmal beblitzt.
Genau, er blitzt ihn.
Und dann hat der Gärtner quasi nochmal einen hellen Moment, weil quasi durch dieses Blitzen wird quasi der hypnotisierte, unterbewusst vorhandene eigentliche Besitzer des Körpers quasi wieder aktiviert. Und der schafft es dann eben, der Allison Williams das Schrotgewehr zu abzunehmen und sagt, lass mich das machen. Und er schießt dann aber stattdessen die Allison Williams und danach sich selber, was ich auch eine ziemlich starke Sache finde. Und die Allison Williams lebt aber noch. Und der Protagonist will sie dann strangulieren. Und dann kommt eben der Polizeiwagen.
Und, und dann denkt man natürlich, das ist der Polizist vom Anfang.
Das war übrigens das Originalende. Das Originalende des Films wäre eigentlich gewesen, dass da der Polizist vom Anfang kommt und er verhaftet wird. Aber ich weiß nicht mehr genau, was der eigentlich ausschlaggebende Grund war. Also ich glaube...
Ja, vielleicht haben sie Test-Screenings gemacht und dann...
Das war einerseits das und es war andererseits tatsächlich die politische Großwetterlage mit den ganzen Police-Shootings, die es halt gab, dass sie da eben ein Happy End wollten. Dann doch. Also weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch, also das wäre halt auch dann eine Anlehnung gewesen oder Parallele gewesen zu Night of the Living Dead, wo auch der schwarze Protagonist am Schluss zu Unrecht für einen Zombie gehalten und abgeschossen wird. Also das wäre, aber weil nämlich seine Freundin dann noch um Hilfe ruft und du auch schon denkst, ach du Scheiße, jetzt kriegt er für alles Schuld. Und landet im Knast oder noch schlimmer. Ja.
Finde ich aber auch besser so, das Ende.
Ja. Ja.
Und dann fahren sie beide zusammen weg.
Genau.
Er und sein Kumpel vom TSA und sind dann so, ja, we got this.
Ja, also du bist nicht so ganz...
Ja, für mich passt es, also es ist schon natürlich schlüssig,
aber du hast
in sich eine Logik, die dann auch den Film trägt. Aber ich finde es trotzdem zu sehr einerseits so ein bisschen dieser Trash-Faktor und dieses ein bisschen dann übertriebene. Und ich finde es auch von der Message dann her zu sehr im Fingerzeig.
Zu preachy, ja.
Ja.
Okay, also weil ich finde nämlich, ich weiß halt nicht, wie man das hätte sonst auflösen sollen. Also mir fällt keine Prämisse ein, kein Twist ein.
Nee, das ist ja dann eine Kritik am Film als solches, weil der Film ja auch im Ganzen ja dann doch nicht so in zwei Hälften zerfällt, weil es ja auch dann das, was im zweiten Teil passiert, mit dem ersten Teil ganz stark zusammenhängt. Also man könnte den zweiten Teil, hätte man auch nicht anders machen können.
Ja.
Sonst wäre es ein ganz anderer Film geworden.
Ja. Ja, also der, es sind halt keine Aliens und keine, keine Satanisten oder sonst irgendwas, sondern das hat eben dieser medizinische Horror. Was man dem Trailer auch schon vorwerfen kann, dass er das so stückweise auch schon vorwegnimmt, weil man sieht nämlich, glaube ich, so einzelne Shots von dem medizinischen Material.
Aber er lässt es ganz gut im Dunkeln so.
Ja.
Es ist so ein bisschen so dieses, ich musste irgendwie so an die purpurnen Flüsse oder sowas auch denken, so, wir erschaffen den Supermenschen, so.
Ja.
Im Trailer habe ich gedacht, dass es in so eine Richtung geht. Und das ist es ja auch irgendwie ein bisschen, aber dann doch auch nochmal ganz anders.
Ja.
Also so ein Menschenexperiment.
Aber grundsätzlich
war es auch ein klassisches Horror-Ding. Also ist auf jeden Fall dann meiner Definition auch ein Horror, würde es vielleicht sagen, einfach eine Horrorkomödie.
Ja.
Auch eine sehr, sehr harte und sehr, sehr düstere oder sehr, sehr schwarzhumorige. Ja, aber dann so in dem... Passt sich gut ins Genre ein, auf jeden Fall.
Ja. Okay, also das war Get Out und das war auch diese Folge über Pop. Ich sag's auch mal bis zum nächsten Mal.
Und ich sag ciao.
Tschüss.